Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Ja, da sind wir also und feiern Gottesdienst miteinander. Was ist der Grund? Weshalb feiern wir Gottesdienst? Eine feierliche Auszeit vom Alltag? So ein Höhepunkt des Wochenendes? Die einen, die tanzen Samstagnacht ab, dann in der Disco und sagen, das ist das, was mich aufbaut und Kraft gibt für den Montag. Und wir singen halt andere Lieder. Oder ist es für die Mitarbeiter der Pflichttermin, die Veranstaltung zur Unterhaltung der Gemeinde? Was ist der Gottesdienst? Ich möchte einfach mal ein paar Verse vorlesen über Gottesdienst aus dem Römerbrief, Kapitel 12. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wenn man das so liest, dann frage ich mich, ob wir nicht unseren ganzen Sprachgebrauch einfach ändern müssen. Ne? Wir sagen, Sonntag 17.30 Uhr ist Gottesdienst und 18.30 Uhr ist er zu Ende. Aber wenn ich das so ernst nehme, was Paulus hier schreibt, dann ist Gottesdienst das ganze Leben. Also müssen wir diese Veranstaltung jetzt irgendwie umbenennen, oder? Weil wir sagen, der Gottesdienst, der ist eigentlich 7x24 Stunden. Was ist denn Gottesdienst? Es ist ja manchmal auch wichtig bei solchen Abschnitten, wo die stehen im Verlauf eines Briefes. Die Briefe von Paulus sind ja meistens so aufgebaut, dass er in einem ersten Teil darlegt, was Jesus für uns getan hat und was das alles für uns bedeutet. Der Römerbrief hat noch eine Besonderheit, dass er dann so in Kapitel 9, 10 und 11 so einen Exkurs über Israel macht und dann kommt dann der eigentliche zweite Teil mit Kapitel 12, wo er dann, wie in seinen meisten Briefen, sagt, was bedeutet das denn jetzt für uns? Und das ist genau dieser Einstieg in den zweiten Teil, wenn er sagt, weil die Gnade Gottes alles überwiegt, weil die Gnade und Barmherzigkeit Gottes so groß ist, deswegen gibt es nur eine einzige angemessene Antwort. Gottesdienst ist sozusagen die einzig angemessene Antwort auf Gottes Barmherzigkeit. Paulus durchbricht hier praktisch diese Einteilung, die wir ja gern haben, dass wir sagen, ja, das eine ist Gottesdienst und das andere ist Alltag. Gottesdienst ist Antwort darauf, dass Gott in Jesus für uns alles getan hat, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist, dass Jesus für uns bezahlt hat, uns freigekauft hat aus der Sünde, freigekauft aus der Macht des Todes, freigekauft von der Macht des Gesetzes, die uns knechtet und das musst du tun, damit du vor Gott angenehm bist. Aus all dem, das legt Paulus sehr ausführlich im Römerbrief dar, hat Gott uns freigekauft in Jesus. Und deswegen ist Gottesdienst die Antwort darauf, die einzig angemessene Antwort. Wenn er sagt, wir sind dadurch, wenn wir zu Jesus gehören, Kinder Gottes. Wir sind Erben Gottes, wir sind bei ihm eingesetzt, wir sind sozusagen kaum noch ein Unterschied zwischen Jesus und uns, weil wir adoptiert sind von Gott. Und deswegen die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass wir mit unserem ganzen Leben Gott zur Verfügung stehen. Das bedeutet aber auch, dass Gottesdienst das Ende dieses Spagats ist. Der Spagat zwischen Alltag und Gottesdienst. Es hat sich ja so in unseren Breiten so ein bisschen rauskristallisiert im Laufe der Jahrhunderte, dass Gottesdienst so seine eigenen Formen hat. Da spricht man ja normalerweise nicht irgendwo so normalen Plauderton, sondern da wird die Predigt, das wird ein besonderer Tonfall. Manche sagen, das ist der Kanzelton, ja, das ist also eine bestimmte Art zu reden und wird manchmal noch verstärkt, indem aus einer möglichst alten Luther-Übersetzung der Bibeltext vorgelesen wird, um deutlich zu machen, dass das Wort Gottes möglichst weit von unserem Alltag weg ist. Und ja, nicht in zeitgemäßen Vokabeln darüber sprechen. Das würde ja irgendwo zu nah am Alltag dann sein. Nein, hier lernen wir was ganz anderes, dass Gottesdienst nämlich genau mit unserem Alltag zu tun hat. Und der Gottesdienst, der endet nicht, wenn wir nachher hier zur Tür rausgehen. Gottesdienst fängt dann erst richtig an. Gottesdienst findet auch nicht nur so in den heiligen Hallen statt, wenn wir jetzt auch kein Kirchenschiff haben mit Empore und Orgel, aber dann gibt es ja trotzdem auch manchmal in Gemeinschaften heiße Diskussionen darüber, ob man denn in so einem heiligen Saal auch Mittagessen darf und so, ja, also profane Dinge machen darf. Und dann beginnt wieder der Alltag. Nein, wenn ich das ernst nehme, was wir hier lesen, Römer 12, dann ist Gottesdienst genauso, findet in der Fabrikhalle statt, im Büro, in der Schule, im Kindergarten und im Altenheim. Da findet der Gottesdienst statt am Küchenherd und beim Hausputz, beim Wäschewaschen, genauso wie beim Garten herrichten oder in der Landwirtschaft auf dem Acker fahren. All das kann Gottesdienst sein. Wenn die Menschen, die das tun, Gott gehören, ist das Gottesdienst, was sie tun. Wir ehren Gott und gehorchen ihm, indem wir solche angeblich profanen Tätigkeiten ausführen. Kann das sein? Ja, tatsächlich. Ganz gleich, was sie so denn die Woche über tun. Gott sagt, das ist Gottesdienst. Wenn du mir gehörst, ist das, was du tust, Gottesdienst. Jetzt kommen natürlich die Bedenken. Und wir sagen, wenn das so ist, dass Gottesdienst nicht nur in heiligen Hallen stattfindet, dass man nicht irgendwo sich in ein Kloster zurückziehen muss, um Gott zu dienen, sondern dass es in der Werkhalle und am Tresen und im Einkaufsmarkt und sonst wo irgendwo genauso passieren kann, Gott zu dienen. Was ist denn dann der Unterschied? Jemand sagte mal, wenn alles eine Katastrophe ist, dann ist nichts eine Katastrophe, ja? Und wenn alles Gottesdienst ist, ist dann nichts Gottesdienst? Was macht denn dann den Unterschied zwischen Gottesdienst und Nicht-Gottesdienst? Auch darüber finden wir hier einen wichtigen Hinweis in Römer 12. Lasst euer Denken erneuern. Da steht im Griechischen so eine Verbform, so eine Form, die gibt es in der deutschen Grammatik nicht. Es ist eine Befehlsform im Passiv. Ja, das sagen wir im Deutschen nicht. Ich sage nicht zum Schnitzel in der Pfanne, werde gebraten. Macht keinen Sinn, ne? Aber genau das steht hier. Das, im Griechischen gibt es diese Form. Werdet verändert. Das heißt, es ist einerseits eine Verantwortung, in der wir stehen, sonst müsste man es uns nicht befehlen. Es passiert nicht von selber, sonst müsste man es uns nicht sagen. Aber es ist nicht etwas, was wir tun, verändert euch, strengt euch an. Nein, es ist wieder was, was an uns passiert durch den Geist Gottes. Lasst euch verändern durch Erneuerung eures Denkens. Und wie sieht das jetzt praktisch aus, anders zu denken? Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, schreibt Paulus. Ja, was sind die Maßstäbe dieser Welt? Wie haben wir früher gedacht, bevor wir Jesus kannten? Gefällt mir das? Macht das Spaß? Was bringt's mir? Was nützt es mir? Bringt es mich voran? Bringt es mir Ansehen vor anderen? Komme ich dabei gut weg? Das sind normalerweise die Maßstäbe, nach denen man in dieser Welt sich behauptet. Ja? Warum sollte ich das tun? Bringt mir das was? Warum sollte ich da so ein Amt einnehmen? Bringt mich das voran? Bringt mir das Ansehen ein? Und jetzt sagt Paulus, nein, darum geht es nicht mehr. Jetzt gilt vielmehr, lernt in einer neuen Weise zu denken, ob etwas Gottes Wille ist, ob Gott das will, dass das geschieht durch mich, ob es gut ist, das heißt, ob es das dem entspricht, was das Wesen Gottes ausmacht. Gott ist in seinem Wesen gut. Und wenn ich etwas tue, was gut ist, dann muss das nicht unbedingt gleich irgendwo einen christlichen Mantel haben. Sondern wenn ich einem Menschen, der jetzt Hilfe braucht, helfe, der Samaritaner, von dem Jesus im Gleichnis erzählt, das war kein Christ, aber er hat gesehen, da liegt ein Mensch verblutend im Dreck und braucht Hilfe, also helfe ich ihm. Also hat er das getan, was gut ist und was dem Willen Gottes entspricht. Also das ist der Maßstab. Ob es gut ist, ob es Gott Freude macht, ob Gott sich daran freuen kann und ob es vollkommen ist. Das sind so diese Maßstäbe, die Paulus hier so nennt. Also er sagt, das ist das Denken, die Veränderung des Denkens, die der Geist Gottes in uns bewirkt. Wenn wir mit dem Wort Gottes uns beschäftigen, wenn wir Gemeinschaft haben mit Gott und mit ihm leben, dann werden unsere Werte verändert. Dann merken wir sehr bald, dass das, was wir hier an Gütern aufhäufen auf dieser Erde, uns sowieso spätestens dann nichts mehr nützt, wenn man uns zum Friedhof trägt. Also die Werte, auf die es ankommt, die verändern sich. Und auch die Maßstäbe, das, was gut ist und was heilsam ist und das, wofür wir uns einsetzen. Und jetzt gibt es auch noch ein verstecktes Versprechen, das hier drin liegt. Nämlich, ihr werdet so beurteilen können, ob etwas Gottes Wille ist. Das heißt, im Hebräerbrief heißt es mal, durch stetigen Gebrauch haben wir geübte Sinne zu erkennen, was Gott will. Wir lernen zu beurteilen, was vor Gott recht ist. Und manchmal muss man gar nicht lang überlegen und sagen, nee, das kann nicht sein, das passt nicht zu Gott. Das passt nicht zu seinem Wesen. Ein Versprechen. Lasst euer Denken von Gott erneuern. Was ist in Gottes Augen gut? Was gefällt ihm? Was ehrt ihn? Und welche Ziele habe ich in meinem Leben? Was möchte Gott aus meinem Leben machen? Das ist die spannende Frage. Und das ist der Unterschied, was jetzt einen Angestellten im Supermarkt, der Gott nicht kennt, von dem unterscheidet, der vielleicht im gleichen Supermarkt in der Kasse nebenan arbeitet, aber sein Leben als Gottesdienst führt. Vielleicht sieht man das von außen den Leuten nicht an und trotzdem ist es vor Gott ein himmelweiter Unterschied, ob jemand sagt, ich tue das in der Verantwortung und in der Leitung Gottes. Gottesdienst, die Haltung, die macht den Unterschied. Eine weitere Anwendung finden wir noch, wenn wir weiterlesen. Das hat nämlich auch Auswirkungen auf das Miteinander. Dass der andere plötzlich nicht mehr Konkurrent ist, den ich bekämpfen und überflügeln muss, sondern dass ich von ihm auch etwas lernen darf. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als es angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden, von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Ein neues Miteinander ist möglich. Es geschieht nicht mehr in Konkurrenz. Und dass ich sage, ach, der spielt sich aber im Mittelpunkt, der kann so schön Gitarre spielen. Der kann so schön singen, der kann so schön reden, der kann so schön malen, zeichnen, organisieren. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass der mich nicht überflügelt. Nein, eben nicht. Sondern ich darf mich freuen, dass Gott dem anderen Gaben gegeben hat, die ich nicht habe. Weil alle miteinander von Gott begabt, beschenkt sind. Jeder unterschiedlich. Denk nicht höher von dir, als dir zukommt, schreibt Paulus. So wie im Körper es keine unwichtigen und unnötigen Körperteile gibt. Das ist so, selbst haben Leute schon mal gesagt, die einen kleinen Zeh verloren haben, dass sie selbst das gemerkt haben beim Gleichgewicht halten, dass es ganz empfindlich ist, wenn man der kleine Zeh fehlt. Man sagt, der kleine Zeh, auf den könnte man doch verzichten, ja? Und trotzdem hat jeder seine Bedeutung, jeder seine Wichtigkeit. Also dieser Konkurrenzkampf, der oft so Menschen auszeichnet, die irgendwo als Gruppe zusammenstehen, der kann bei Christen tatsächlich wegfallen. Ich habe das mal erlebt bei einer Freizeit, gemischte Freizeit, wo also Christen, Nichtchristen locker beieinander waren. Und einer, der wollte erst gar nicht teilnehmen an Bibelarbeiten, der hat gesagt, ich bin bloß meiner Frau zuliebe mitgefahren, ich geh spazieren, während ihr in der Bibel lest. Und irgendwann blieb der da in der Bibelarbeit. Ich habe mich ganz gewundert, was will der hier? Der hat doch gesagt, er kommt nicht. Und irgendwann hat er gesagt, Leute, ihr seid anders. Sag ich, bin viel rumgekommen, ich habe viel gesehen, aber eines fällt mir auf. Ihr müsst euch nicht voneinander profilieren. Was bei euch völlig wegfällt hier in eurer Gruppe, ist, dass der eine versucht, irgendwo den anderen zu übertrumpfen und sich in den Mittelpunkt zu spielen und zu zeigen, wie wichtig er ist. Sagt, was ist denn mit euch los? Ihr seid so entspannt miteinander. Ihr könnt das aushalten, dass jemand anders was besser kann. Ja, ich glaube, er hat was Richtiges erkannt. Paulus sagt, denk nicht höher von dir, als dir zukommt. Es sind viele unterschiedliche Glieder und bilden doch ein lebendiges Ganzes. Und jetzt nennt Paulus, zählt einige dieser Gaben auf. Und er sagt hier, wer die Gabe hat, Worte Gottes weiterzugeben. Ja, so ist es hier übersetzt, finde ich sehr passend übersetzt, im Auftrag Gottes weiterzugeben, was Gott will. Man nennt es so ein Fachwort manchmal Prophetie. Aber das Problem ist, bei Prophetie denken wir immer an irgendwelche bärtigen alten Gestalten mit dem Stock oder so, ans Alte Testament. Aber es heißt, im Auftrag Gottes zu erkennen, was ist jetzt dran, das ist Prophetie. Das Wort Gottes so weitergeben, dass wir merken, hier spricht Gott zu uns. Praktische Aufgaben sind auch eine Gabe. Jemand schafft es tatsächlich, einen Nagel an die Wand anzusetzen und reinzuhauen und er ist gerade und hält. Ja, soll es geben. Und andere Dinge auch. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat. Wir hatten in der Schule einen Lehrer, der war überzeugt davon, dass er die Gabe des Lehrens hat. Er war überzeugt davon, wenn er einmal etwas erklärt hat, dann müssen es alle kapiert haben. Oder sie sind so dumm für die Schule. Ich habe da so manchmal meine Zweifel gehabt, ob das wirklich seine Gabe war. Ich habe andere Lehrer erlebt, da habe ich viel mehr verstanden. Aber darum geht es nicht, was wir meinen, sondern ob jemand die Gabe hat, etwas so zu erklären, dass bei uns der Groschen fällt. Oder wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat. Da steht im Griechischen ein Wort, das ist auch so interessant zwiespältig. Das kann nämlich ermutigen heißen oder ermahnen. Das gleiche Wort. Und ich finde es sehr gut, wenn man es hier mit Seelsorge wiedergibt. Das ist nämlich genau der Inhalt von Seelsorge. Der eine braucht den berühmten Tritt der Ermahnung und der andere braucht die Unterstützung, die Ermutigung, den Zuspruch, dass Gott bei uns ist. Verantwortung übernehmen, leiten, ist interessanterweise hier nicht an oberster Stelle genannt. Ne? Chef sein ist in der Gemeinde Jesu nicht irgendwo eine besondere Auszeichnung, sondern ist eine Gabe unter vielen. Oder sich um Menschen unterstützen, Bedürftige unterstützen. die Gabe des Gebens. Ja, wer sagt, Gott hat mir so viel gegeben, dass ich bereitwillig alle unterstützen kann, die es nötig haben. Ich hänge an dem ganzen Zaster nicht. Das ist eine Gabe. Oder andere, die sich um Menschen in Not kümmern. Die Gabe der Barmherzigkeit. Dass wir das nicht mit anschauen können, wenn es jemand schlecht geht und wir sofort überlegen, wie kann ich demjenigen helfen. Und wenn man diese Liste so anschaut, sieht man schon, dass hier sehr unterschiedliche Sachen sind und dass da manchmal Konflikte auch vorprogrammiert sind. Da ist der eine, der Leitung hat, der hat das Ziel im Blick und der sagt, da müssen wir in 5 Jahren sein. Der andere hat die Menschen im Blick und sagt, wir müssen die Menschen mitnehmen. Wir können die Leute nicht überfordern. Dann gibt es den einen, der sagt, ich kümmere mich um Menschen in Not. Und der andere sagt, nein, wir müssen sie lehren, wir müssen sie ihnen unterweisen. Wir müssen ihnen helfen, das selber zu tun. Ist ja manchmal auch ein Spannungsfeld. Ja? Helfe ich Menschen, aber helfe ich ihnen so, dass sie nicht wieder abhängig werden? Das ist ja eine spannende Herausforderung auch, wenn wir Menschen unterstützen, die jetzt neu in unser Land kommen. Ja? Ich versuche das immer so zu machen, dass ich sage, das, was sie selber an Verantwortung für sich übernehmen können, sollen sie auch tun. Sie sollen doch nicht von uns abhängig sein, ja? Dass wir sie in die nächsten 40 Jahre an der Hand nehmen müssen, damit sie irgendwo, sondern das helfen und lehren. Und dann merkt man schon, dass da noch Spannungsfelder dazwischen sind. Paulus zählt hier jetzt an diesem Punkt 7 solcher Gaben auf. An anderen Stellen, Epheserbrief und Korintherbriefe, zählt er wieder andere auf. Man sieht also, diese Liste ist nicht vollständig und lückenlos, sondern er sagt, das ist das Wesen der Gemeinde Jesu. Gottesdienst mit dem, was Gott den Einzelnen anvertraut hat. Und wenn jemand etwas ganz besonders gut kann, dann freuen wir uns dran und sagen, wie herrlich ist das, dass Gott denen diese Gabe gegeben hat. Und frag mich, was ist das, was Gott mir anvertraut hat? Und dann muss dieser Konkurrenzkampf nicht mehr sein. Da kann ich mich freuen, dass Gott in all dem am Werk ist. So wie dieses bekannte Bild, was sich mehrmals im Neuen Testament findet, von einem menschlichen Körper, der gerade deswegen leistungsfähig ist, weil eben die Organe und die Glieder unterschiedlich sind. Wir Menschen sind kein Ameisenstaat, wo es eine Königin gibt und die anderen sind alle Arbeiter, ja? Sondern die Bibel vergleicht die Gemeinde als einen Organismus, wo es unterschiedliche, ganz unterschiedliche Aufgaben gibt. Das heißt, wir selbst, ganz persönlich, brauchen die Ergänzung durch andere. Keinen, der alles kann, ist auch von Gott gar nicht gewollt. Aber das hilft uns auch zu verstehen, dass wir auch als einzelne örtliche Gemeinde nicht alles können müssen. Unsere Gesellschaft heute ist sowas von vielgestaltig und die Menschen in unserem Land sind so vielfältig, dass eine Gemeinde allein unmöglich alle abdecken kann. Wie gut, dass es da eine Vielfalt an unterschiedlichen Gemeinden gibt. Und da wird in der einen wird Orgel gespielt und der anderen Gitarre. Ja, schön, ist doch klasse. Vielleicht gründet irgendwann mal eine Gemeinde, wo Volksmusik gesungen wird. Wer weiß, Gottesdienst ist Antwort auf die Barmherzigkeit Gottes. Gottesdienst geschieht, indem wir lernen, umzudenken, indem wir lernen, Gott zu dienen, indem unsere Werte, unsere Ziele, unsere Maßstäbe, unsere Verhaltensweisen verändert werden durch ihn. Und indem wir das, was er uns anvertraut hat, uns ganz persönlich, das einbringen. Und sagen vielleicht manche, ja, was habe ich denn schon? Was habe ich denn schon einzubringen? Ja, es gibt sehr vieles. Man muss gar nicht irgendwo vor Kraft strotzen, um zu beten. Man muss gar nicht mal aus dem Haus gehen müssen. Ja, in der heutigen Zeit kann man sich auch telefonisch wöchentlich irgendwann Donnerstagmorgens zum Gebet verabreden und kann irgendwo eine halbe Stunde miteinander beten für andere Menschen. Oder man kann das ganz persönlich zu Hause tun. Es gibt viele Möglichkeiten, das einzubringen, was Gott uns anvertraut hat. Und manchmal ändert sich das auch im Lauf eines Lebens. Nicht jeder bleibt bei seiner Aufgabe, die er mit 20 übernommen hat. Aber in all dem geschieht es, dass Gott geehrt wird. Ist das nicht eine herrliche Zusage, wenn Gott sagt, ich bin bereit, all das als Gottesdienst anzusehen, was du in meinem Namen tust? Briefe schreiben, anrufen, Kartoffel schälen, mit Menschen reden, für Menschen beten, weitersagen, was Jesus in meinem Leben getan hat, Lieder singen, Schaukasten gestalten und vieles andere mehr. Gottesdienst ist nicht nur eine Sache von Einzelnen, sondern das, was Gott in uns tut, was Gott in uns weckt, als Dankbarkeit auf sein großes Opfer, auf seine Barmherzigkeit. Amen.